Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir reden heute über das Recht, Klimaschutz einzuklagen. Und wir reden über Max und warum der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich mit seiner Klage jetzt beschäftigt. Und ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist eine Frau, eine Anwältin und sie hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese Rechte juristisch zu begleiten. Herzlich willkommen, Klimaanwältin und Gründerin von Claw, Michaela Krömer.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Michaela, erzähl uns doch mal zum Start, wer Max ist.
Max ist mein Mandant, einer meiner Lieblingsmandanten, muss ich sagen. Er ist ein sehr mutiger Mann, weil er sich tatsächlich traut, Österreich zu verklagen. Und wie soll ich sagen, er geht all the way. Er ist jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit diesem Verfahren, wo ich ihn vertreten darf. Und das ist eine Klage, die wurde sogar prioritär eingestuft. Das passiert ganz selten. Also es ist sehr wichtig, nicht nur für ihn, nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa. Worum geht es denn da?
Genau.
Max hat eine Krankheit, Multiple Sklerose, die mit Wärme und Hitze schlimmer wird. Das ist überhaupt kein Ausreißerfall. Das ist bei ganz vielen Krankheiten der Fall und das ist bei der Mehrheit der Menschen der Fall, die unter MS erkrankt sind. Was heißt das ganz konkret? In seinem Fall ist es so, dass wenn es ein Sommertag ist, ein wärmerer Tag, so 25 Grad herum, voll fein für uns, dann kann er nicht mehr wirklich gut gehen. Dann muss er sich in den Rollstuhl setzen. Und wenn es dann wirklich heiß wird, also die Hitzetage, dann kann er diesen Rollstuhl nicht mehr selber anschieben. Das heißt, dann sitzt er entweder in einem elektrischen Rollstuhl und ist wirklich vollkommen behindert mit all dem, was es heißt, oder er isoliert daheim zu Hause so lange, bis er dann vielleicht wieder ein bisschen rausgehen kann. Ja, es gibt schon Kühlwesten auch, das wissen vielleicht die Spezialisten, die da zuhören. Aber diese Kühlwesten, die kühlen so maximal 1 bis 2 Stunden ungefähr, ja, brauchen viel Vorbereitungszeit. Das heißt, das ist ein ganz großer Kraft- und Planungsakt, das ganz normale soziale Leben da weiterzuführen. Und was jetzt natürlich passiert, das ist ja keine Neuigkeit, ist, dass die Tage, an denen es wärmer wird, viel, viel mehr sind und die Tage, an denen es heißer wird, auch. Und das heißt für ihn, dass er dann ein ganz anderes, isoliertes Leben führen muss. Und er selbst sieht sich da ein bisschen als Vorreiter. Er sagt, okay, ich gehöre zu diesen vulnerablen Personen, die es als Erster trifft. Und das ist bei allen Krisen der Fall. Es trifft halt die Fragilen und die Vulnerablen immer zuerst. Das aber nie heißt, dass es die anderen nicht trifft. Und wenn man Glück hat als Gesellschaft, dann sind es diese Menschen, die als allererster darauf aufmerksam machen, dass da was kommt, das dann alle betrifft und sie als Erster einschreiten können. Und rechtlich gesehen können sie als Erste einschreiten, weil sie besonders betroffen sind. Das hat was damit zu tun, wie unser Rechtssystem ausgestaltet ist. Welche Rechte wir haben und welche wir einfordern können. Ich muss da vielleicht kurz ausholen.
Ja, du kannst schon ausholen, natürlich.
Aber ich kann auch später ausholen.
Nein, hol aus. Ich find das spannend, weil ich mir halt gedacht habe, also ich kenne den Fall auch ein bisschen, aber ich bin sehr froh, dass du da bist und das ein bisschen im breiteren Kontext setzt. Zu sagen, ja, MS hat natürlich viele Einschränkungen und das mit der Wärme wusste ich so jetzt nicht. Aber was hat dich denn, bevor wir ausholen und das Rechtssystem ausdifferenzieren, was hat denn dich und Max zusammengebracht? Also hat er sich an dich gewandt, und weil du Klimaanwältin bist? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist er drauf gekommen, dass er eventuell ein Vorreiter sein möchte?
Sehr gute Frage. Und da möchte ich noch gerne einen Punkt vorher machen. Und zwar, nur weil der Max MS hat und damit Einschränkungen hat, ist er kein guter Klimakläger. Nur weil ich krank bin, kann ich noch nicht den Staat verklagen. Das, was ihn besonders macht, und das war auch der Grund, warum ich dann eigentlich so eine Person gesucht habe, weil seine Krankheit mit Wärme und Hitze schlimmer wird und weil er jetzt und vor allem in den nächsten Jahrzehnten ein anderes Leben führt, weil es immer wärmer und heißer wird, weil das eine Konsequenz der Klimakrise ist. Das heißt, ganz genau genommen sagt er nicht, ich habe ein Problem, weil ich MS habe, sondern ich habe ein Problem, weil ich UTOF habe. Das gibt sogar einen Namen, dieses Ding. Das ist, wenn es wärmer und heißer wird, mein Leben vollkommen anders ist. Und das ist ein Vertreter von vielen. Mhm. Also das ist kein komischer Ausreißerfall, den man irgendwo im letzten Eck sozusagen hervorgezogen hat. Und es war so, ich war auf einer Konferenz und habe mit einem Professor gesprochen über Klimarecht, über ganz andere Sachen. Und er sagt so nebenbei, na, er hat MS, er hat UTOF und er hat das Problem, dass wenn es einmal wirklich heiß wird, kann er nicht so leicht Aufenthaltsrecht woanders beantragen, weil er ja schon eine Vorerkrankung hat. Und das fand ich total spannend, sehr berührend, aber auch, da haben mich so zwei Seiten in mir. Einerseits bin ich sehr betroffen und andererseits ist mein analytisches Hirn, boah, das ist rechtlich extrem spannend. Weil es real, konkret nachweisbar ist, dass diese große, nicht fassbare Krise oft ganz real das Leben zu Hause bei einem Menschen beeinflusst. Und das passt in das Konzept von diesen Grundrechten rein. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann, bin dann an die Gesellschaft für MS herangetreten und habe gefragt, könnt ihr nicht vielleicht fragen, ob es Menschen gibt, die sich das vorstellen können, das zu machen? Und die haben dann aus verschiedensten Gründen diesen Aufruf nur einen Tag online gehabt. Ich glaube, sie waren sich selber nicht so ganz sicher. Klimaklagen sind Neuland in Österreich. Mhm. Genau, und an dem Tag hat sich der Max gemeldet, voller Begeisterung, gesagt, ja, er ist dabei.
Spannend. Okay, du hast am Anfang gesagt, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Fall auch priorisiert oder prioritär gestellt hat und dass das eine Besonderheit ist. Was macht die Besonderheit aus und was bringt sozusagen dieser Fall rund um Max mit, dass es eben jetzt quasi oben auf der Liste steht?
Also was heißt prioritär? Man muss sich vorstellen, dieser Gerichtshof ist ein Höchstgericht für 46 Länder. Das heißt, wenn man national nicht weiterkommt, ganz, ganz viele Menschen können sich an den wenden. Das sind um die 50.000 Beschwerden pro Jahr. Von diesen 50.000, wenn nicht sogar mehr, werden ungefähr 1-2% überhaupt intensivst behandelt. Und von diesen gibt es wenige Fälle, wo man sagt, das ist ein Fall, der ist wichtig für alle. Da gibt es um Grundsatzfragen. Und der Max ist so ein Fall. Und insofern kann man sagen, dass was wir da jetzt losgetreten haben, also der Max, ich und Claw, der Verein, den ich gegründet habe, der das Ganze mit unterstützt, geht über ihn, über Österreich eben hinaus, betrifft Europa, betrifft europäisches Klimarecht, Klimapolitik letztlich. Dass das so groß wird, davon bin ich selbst nicht ausgegangen. Und warum ist das so, hast du mich gefragt. Soll ich das noch beantworten?
Ja, bitte.
Ich muss immer aufpassen, als Anwältin hat man Tendenz, sehr viel zu reden, wenn man gelassen wird. Also sind vielleicht für Nicht-Juristen abstrakte Fragen. Ich versuche es trotzdem so real runterzubrechen, wie ich kann. Die erste Frage, die auf dem Spiel steht, ist, kann eine Einzelperson einen Staat erfolgreich verklagen, weil er zu wenig tut für die Klimakrise? Bisher durften das nur Vereine und Organisationen als Vertreter, als Vertreterinnen der Allgemeinheit. Und das ist halt eine spannende Frage, weil dann damit verknüpft natürlich längerfristig gesehen ganz andere Schadenersatzforderungen gestellt werden können. Und er wäre die erste Einzelperson weltweit, also daher the most personal climate case in the world, wie der Atlantic darüber geschrieben hat, das trifft's. Die andere Ebene, die da mit reinspielt, ist, dass Österreich ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist. Das heißt, man beurteilt hiermit indirekt auch die europäische Klimapolitik.
Okay. Gut.
Das macht es jetzt komplex. Also vielleicht.
Nein. Das ist schon ganz wichtig zu sagen. Ich möchte es dann ein bisschen mit anderen Dingen auch noch in Relation
super.
Setzen.
Mhm.
Aber bevor wir das tun, würde ich gerne wissen, was bringt das denn überhaupt? Also was ist denn, wenn jetzt du und ihr gewinnt?
Was passiert dann in Österreich?
Und was passiert dann in Österreich?
Also in Österreich ist es ja jetzt gerade so, dass wir ein Klimaschutzgesetz noch haben, aber da steht nichts drin. Wir haben nicht einmal Reduktionsziele. Also wir haben sozusagen ein großes Change Management vor uns, wenn man das so möchte. Wir brauchen einen Managementplan. Wir haben einen Plan, wo nichts drin steht. wenn der Max gewinnt, dann braucht Österreich ein ganz anderes Klimaschutzgesetz. Dann braucht es nämlich wirklich einen Plan, wo man sagt, wo muss ich hin, wie komme ich da hin und was für ein Budget bleibt mir noch. Ganz professionell aufgesetzt. Und das Zweite, was damit verknüpft ist, ist die Möglichkeit, dass ich das dann überprüfen lassen kann, dass ich Rechte tatsächlich effektiv einfordern kann. Das heißt, es ändert sich Österreichs Klimarechtsgebung. Der ganze, der Klimarechtsrahmen ändert sich ganz stark. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Europäische Union, weil Österreich ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, weil es ja schon Verpflichtungen im europäischen Bereich gibt und das eben dann heißt, was heißt denn das dann trotzdem für die einzelnen Staaten? Welche Hausaufgaben müssen sie zu Hause erfüllen?
Aber wenn du sagst, wir haben ein Klimaschutzgesetz, wo nichts drinnen steht, was meinst du damit? Weil es gibt ja schon, es gibt sozusagen diese Bestrebungen, bis 2040 klimaneutral zu sein.
Und die stehen nirgendwo drinnen. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Die Bestrebungen stehen im Regierungsprogramm drinnen. Das ist so ein bisschen, ja, würde man gerne machen. Und jetzt trinken wir mal einen Kaffee drüber und schauen wir mal, ob wir es wirklich tun. Also Bestrebungen reinzuschreiben in ein Regierungsprogramm ist einmal das Einfachste vom Einfachen. Mhm. Weil das heißt nur, dass ich das vorhabe, etwas zu tun. Also ich schreibe es mir auf, es ist eine To-Do-Liste. Das ist rechtlich nicht verpflichtend. Wenn ich in ein Gesetz reinschreibe, dass ich vorhabe, etwas zu tun, kann ich das oft auch nicht irgendwie geltend machen, weil es ist ein Ziel, ich verpflichte mich nicht dazu, ich konkretisiere es nicht so. Und damit stelle ich eigentlich gleichzeitig sicher, dass es niemand einfordern kann, dass es passiert. Insofern ist die Frage, wie wir Gesetze machen, was wir reinschreiben, ganz essentiell. Und das ist sehr wichtig, weil sehr oft passiert in letzter Zeit diese Diskussion, schreiben wir das rein, schreiben wir das rein, schreiben wir irgendwas irgendwie rein. Und viele glauben dann, naja, wenn es Gesetz ist, dann muss es eine Wirkung haben. Nicht unbedingt, weil ganz stark kommt darauf an, ein Lieblingssatz der Juristen, wie man das reinschreibt und wie ich es dann einfordern kann.
Naja, ob es Konsequenzen hat, oder?
Genau, also eben, Konsequenzen hat es ja dann, wenn ich es einfordern kann, wenn es irgendjemand sagen kann, hey, das passiert nicht, kann sanktionierbar sein. Und sehr oft schreiben wir Dinge, oder wir, nein, nicht wir, werden Dinge reingeschrieben auf eine Art und Weise, dass sie nicht sanktionierbar sind. Mhm. Das ist ein bisschen eine teilweise eine Augenauswischerei. Ja.
Okay, also das hätte Auswirkungen auf die gesetzliche Lage und auf das Klimaschutzgesetz in Österreich und auch auf das der Europäischen Union. Und du hast vorhin auch was gesagt von Schadenersatzforderungen. Ist das auch eine Geldfrage?
Na, nicht im konkreten Fall. Also wir stellen keine wirklichen Schadenersatzforderungen. Wir verlangen natürlich die Kosten des Verfahrens zurück. Das ist nicht das Ziel von Max. Mhm. Das Ziel hier ist, dass sich der rechtliche Rahmen für alle verändert. Aber potenziell können natürlich andere Einzelpersonen, wenn sie möchten, Schadenersatz eher einfordern als eine Umweltorganisation. Und das ist etwas, was längerfristig Konsequenzen haben kann, wenn eben Staaten zunehmend nicht darauf reagieren, wenn zu wenig passiert, wenn auch diese Urteile nicht ernst genommen werden, dann haben Einzelpersonen einen anderen Hebel. Ganz im konkreten Fall ist das nicht das Ziel. Das Ziel ist tatsächlich, dass wir endlich unseren Verpflichtungen nachkommen, weil es gibt eine rechtliche Verpflichtung, Klimaschutz zu betreiben im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das ist rechtlich mittlerweile unumstritten und das passiert nicht in der ausreichenden Form und es passiert unter anderem auch deswegen nicht, weil wir keinen klaren Plan festlegen wollen. Und das ist etwas, was ein essentieller Baustein ist, den es braucht. Und der über dieses Verfahren angestrebt wird.
Okay.
Insofern sind vielleicht Klimaklagen wirklich auch als eine gelebte Demokratie zu verstehen. Also es werden nicht Dinge eingefordert, weil man sie gerne hätte, sondern es werden Dinge eingefordert, weil sie rechtlich verpflichtend sind. Ich kann in einem Verfahren nur das einfordern, wo ich ein Recht darauf habe. Gerichte können nur in dem Rechtsrahmen entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein schmaler Grat manchmal. Vor allem, wenn es um Themen geht, wo die Verfassungsrechte ganz klar sind, aber die Politik eigentlich nicht dorthin will. Aber es geht wirklich immer nur in dem Rahmen, den die Staaten einmal beschlossen haben. Den Rahmen, den die Demokratie festgelegt hat. Und das ist bei anderen Dingen vielleicht ein bisschen eindeutiger, weil die Klimakrise oft so groß und so abstrakt wird. Aber es ist ganz letztlich ein ganz banales Verfahren, Rechtsverfahren, wo ich Rechte einfordere, die mir gewährt wurden, die ich mal bekommen habe und die nicht eingehalten werden.
Und was ist es jetzt konkret genau bei dem Fall? Welches Recht ist denn jetzt in Gefahr?
Das ist der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Recht auf Familien- und Privatleben.
Mhm.
Das ist der Schutz meiner Privatsphäre, meiner physischen und psychischen Gesundheit. Und das ist ein Recht, das sehr stark verwendet wurde, um gegen Umweltschäden, die Gesundheitsauswirkungen haben, vorzugehen. Das ist ganz, ganz lange schon der Fall. Also bei großen Umweltverschmutzungen, auch bei Naturkatastrophen, wo man nicht Vorsorge getragen hat, ist dieses Recht zur Anwendung gekommen. Und das Prinzip ist eigentlich immer das, dass wenn es eine Gefahr gibt, die der Staat kennt und wo er was tun kann, dann muss er was tun.
Gut, das bringt mich eh schon auf meine andere Überlegung, weil ich mir halt denke, okay, das ist jetzt ein Fall, der eben priorisiert wird, weil er weil es dieses Recht gibt, dass du einklagen kannst und deswegen liegt er jetzt am Tisch. Und wenn jetzt in Österreich Überflutungen sind und wenn ich da in, keine Ahnung, in Niederösterreich oder in der Steiermark oder wo auch immer betroffen bin oder wenn wir es noch größer rauszoomen, jetzt ist klar, Jakarta ist jetzt die einwohnerstärkste Stadt der Welt mit 42 Millionen Menschen und gleichzeitig versinkt diese Stadt im Meer, auch weil der Meeresspiegel steigt. Und da sind unglaublich viele Menschen betroffen, also jetzt vom ganz Globalen, aber auch eben bei uns in Österreich. Wo ist der Unterschied zwischen was ist persönlich und deswegen einklagbar und was ist sozusagen kollektiv und wo man keine Chance hat? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, dann könnte man ja auch sagen, Österreich betreibt zu wenig Klimaschutzpolitik, deswegen haben wir Starkwetterphänomene.
Ich finde, du hast das super auf den Punkt gebracht. Max ist nicht der Einzige, der klagen könnte. Das Spannende am Rechtssystem, und da ist vielleicht der Max Schrems mit seiner Klage gegen Facebook ein sehr gutes Beispiel, wir waren alle davon betroffen. Ausgereicht hat, dass einer diese Klage erhebt, damit sich was ändert. Also es braucht nicht bei bestimmten Dingen alle potenziellen Klägerinnen, aber ja, es gibt ganz, ganz viele. Und ich finde, du hast das schön aufgezeichnet, zu sehen, dass wenn Rechte nicht eingehalten werden, dann hat das Konsequenzen. Und wenn man sich überlegt, wie viel mehr Menschen das werden können, die einen Rechtsanspruch haben, weil die Dinge tatsächlich aus dem Ruder laufen und weil wir eine Krise, die schon so lange bekannt ist, die wurde ignoriert, weil man fast das Gefühl hat, Öl und Gas ist ein bisschen wie Junkfood und man kommt halt einfach nicht davon weg. Ja, das ist so ein, das ist diese fossile Lebensweise, dieser sehr kapitalistisch, ausbeuterisch organisierte System, fühlt sich halt im ersten Moment wie Junkfood, wie Zucker extrem gut an. Und hat aber dann langfristig Konsequenzen. Und wir sind jetzt in Lebenszeiten angekommen, wo diese Konsequenzen ganz real sichtbar werden. Und ich finde es ja spannend, ich bin noch nicht so alt, aber wie ich in der Schule war, wurde die Klimakrise überhaupt nicht aufs Tableau gebracht. Da war der Regenwald, das Sterben vom Regenwald das einzige Thema. Und das klang so, wie das kann in ein paar tausend Jahren passieren. Und ganz, ganz lang war dieses Narrativ, dass natürlich fossile Energien und Energiekonzerne sehr stark vorangetrieben haben, was wir mittlerweile wissen, den Menschen zu suggerieren, natürlich, da gibt es irgendwas, aber das ist ganz, ganz, ganz weit weg, da braucht es euch keine Sorgen machen. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, wo das System, das da einen ganz großen Fehler hat, anfängt zu bröckeln und wo das sichtbar wird, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das spüren ganz, ganz viele Menschen, dass vieles nicht stimmt gerade. Dass das System einen Fehler in sich hat. Und jetzt versucht man, diesen Fehler irgendwie zu stopfen und merkt eigentlich, man kommt nicht weiter. Rechtlich bedeutet das aber nur, tragischerweise, dass mehr und mehr Verfahren Aussicht auf Erfolg haben, weil die Rechtssituation viel klarer wurde. Weil klar wurde, auf einmal geht das so weit, dass Rechte verletzt werden. Und dann sind die Gerichte am Spiel. Gerichte können nur einschreiten, wenn Rechte verletzt werden. Diese Verfahren sind die gelebte Demokratie, dass ich meine Rechte einfordere. schade, dass es so weit gekommen ist. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Und ich glaube, das Ziel von jeder Klimaanwältin, die es ernst meint, ist, sich selbst obsolet zu machen. Es sollte diese Verfahren nicht brauchen. Und es sollte sie auch nicht sehr lange brauchen. Und jetzt, was jetzt passiert ist, dass wir nicht nur mehr und mehr Klägerinnen haben, unterschiedlichster Art, sondern dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, wie wir uns anpassen. Das Ding ist jetzt da. Die Realität ist die, wie sie ist. Ob ich hinschauen will oder nicht, das ändert sich nicht. Und jetzt haben wir die Situation, das merken wir in Wien natürlich besonders stark, aber auch in anderen Regionen, in unterschiedlichen Jahreszeiten, dass die Dinge halt nicht mehr so sind wie früher und dass sie es nicht mehr werden. Und dass man sich jetzt auch anpassen muss. Und das ist eine Sozialgerechtigkeitsfrage. Da geht es wirklich auch darum, zu schauen, dass wir die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verlieren. Dass wir alle mitnehmen, dass wir alle ein zufriedenes, stabiles Leben in einer Demokratie weiterführen können. Und dadurch muss auch jetzt gesorgt werden, dass die, die besonders betroffen sind, schauen, dass sie nicht das Gefühl haben, komplett abgehängt zu werden. Also insofern ist leider sehr, sehr viel zu tun, was nie meine Absicht war.
Gut, eine Frage noch zum Thema Zeit, weil du hast das jetzt sehr schön aufgespannt, wie weit weg du das gelehrt bekommen hast, wo man sich keine Gedanken machen muss und wie schnell es jetzt aber dann doch geht. Und es wird ja potenziell nicht wahnsinnig viel weniger schnell werden, da können wir später noch drüber reden. Aber was ist denn der Zeithorizont? Bis wann entscheidet denn der Gerichtshof für Menschenrechte, ob oder ob nicht?
Eine sehr gute Frage. Also nachdem das Verfahren prioritär einen Status hat, heißt das, dass es eigentlich schnell gehen muss für den Gerichtshof. Der letzte inhaltliche Schlagabtausch, wenn man das so bezeichnen möchte, der war im Frühjahr. Dann gab es noch einen kurzen Austausch bezüglich eines neuen Beweismittels und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Sprich, ich rechne eigentlich wirklich jederzeit damit. Also ich fange meinen Arbeitstag damit an, obwohl ich ein Benachrichtigungs-E-Mail kriege, schaue ich nochmal selber in den eigenen Account rein, nur um sicher zu gehen, dass ich die nächsten paar Stunden ruhig arbeiten kann. Also es kann wirklich jederzeit kommen.
Okay. Du hast auch jetzt gerade in deinem da wurde vom Regenwald erzählt und wir müssen den Regenwald vielleicht schützen, aber eben erst in ein paar tausend Jahren. Und du hast das Pariser Klimaabkommen erwähnt mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und die Klimaschutzkonferenz, die aktuelle, jetzt 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, also jetzt 2025 in Belém in Brasilien, quasi mitten im Regenwald, da findet das statt, es findet, wie soll man sagen, natürlich ist es groß und man kann auch dann lesen, da wurden 100.000 Bäume abgeholzt dafür, dass man das jetzt ausrichten kann und andererseits redet man dann vielleicht lieber darüber, dass der deutsche Bundeskanzler gesagt hat, ihm gefällt das Stadtbild von Belém nicht und dann ist es so eine Twitter-Aufregung oder X-Aufregung, aber so ganz große Pflöcke werden zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt gerade mal nicht eingeschlagen. Und das 1,5-Grad-Ziel ist ja eigentlich schon vom Tisch. Also da sagen ja viele Expertinnen und Experten, das ist ja schön, dass wir uns das mal vorgenommen haben, aber das ist illusorisch. Wie blickst du denn auf diese Konferenz, aber andererseits auch auf diese Großwetterlage im Bereich Klimapolitik? Weil es ist ja, Fragezeichen.
Also aus der Sicht einer Anwältin gibt es da bei dieser Großwetterlage zwei sehr konträre Strömungen. Die eine Strömung hast du aufgezeichnet, diese politischen Verhandlungen, die sich jetzt die einfach nirgendwo hinführen und die sich in teilweise sehr absurden Streitigkeiten nur sichtbar machen. Und andererseits passiert rechtlich genau etwas anderes. In den letzten 2 Jahren, vor allem auch im letzten Jahr und in diesem Jahr, ist ein ganz starker Push internationalen Höchstgerichte gekommen, die gesagt haben, das Pariser Klimaabkommen ist kein nice to have, das ist tatsächlich verpflichtend. Das müsst ihr tatsächlich einhalten. Das heißt, das ist keine Option, das ist nicht etwas, was wir machen, weil wir irgendwie gut unter Anführungsstrichen sein wollen, sondern es ist eine Pflicht. Das ist jetzt einmal eine massive Kehrtwende. Und was heißt das in einer Zeit, wo Wissenschaftlerinnen sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht einzuhalten? Weil die rechtliche Pflicht, die bleibt. Wenn ich eine rechtliche Pflicht habe, das einzuhalten, dann ändert sich das nicht nur, weil ich es versäumt habe. Heißt aber, und das sagt unter anderem niemand geringer als der eigene wissenschaftliche Beirat der Europäischen Kommission, was macht man dann? Dann heißt es eigentlich noch ambitionierter reduzieren. Also was geht tatsächlich jetzt einmal tun? Klammer auf, das passiert wirklich noch nicht, auch nicht in Österreich, Klammer auf, Klammer zu. Und das Zweite heißt, dass man dann den Budgetüberschuss, da wo man ins Minus geraten ist, dass man diesen Anteil kompensieren muss, dass man entweder ärmere Staaten in ihrer Transformation massiv unterstützen muss oder dass man einfach versuchen muss, mit Carbon Capture and Storage noch einiges reduzieren, wobei alle bisherigen Pläne bereits schon diese Form von Technologie mit einspeisen. Also insofern wird es immer teurer. Die rechtliche Pflicht, wenn die einmal anerkannt worden ist, wenn man sagt, ich schaue auf die Rechte der Menschen, was verletzt sie? Was müssen die Staaten tun? Was können sie tun? Dann ändert das nichts daran. Also runtergebrochen, ich muss mein Zimmer weiter aufräumen, jeder seins. Und nur weil ich es lang nicht tue, kann ich nicht sagen, na dann räumst halt die Hälfte auf. Sondern das muss ich machen. Es wird nur immer schwieriger und immer teurer. Und das ist sehr, sehr spannend. Und weil es immer offenkundiger wird, dass die Staaten nicht das tun, was sie können, zumindest die große Mehrheit der Staaten nicht. Es gibt auch Staaten, die andere Wege einschlagen, wird es natürlich insgesamt schwieriger, aber heißt rechtlich nicht, dass sie nicht ihre Aufgaben erfüllen müssen.
Du sagst ja, wir haben ein Klimaschutzgesetz, das eigentlich nichts beinhaltet und deswegen nichts bringt. Und dass der Fall von Max eventuell, wenn er denn zu euren Gunsten entschieden wird, an diesem Gesetz und dann auch am europäischen Klimaschutzgesetzen was verändern könnte. Wenn es aber jetzt schon eine rechtliche Pflicht gibt, diese Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, wo ist jetzt der, also was wäre dann anders? Und weil jetzt wird ja, es werden nicht Staaten zur Kasse gebeten, weil sie irgendwie nicht genug Klimaschutz betreiben.
Also vielleicht, das sind mehrere Punkte. Vielleicht erste, was wäre anders? Das eine ist, das hat was mit dem Rechtssystem zu tun. Wenn ein internationales Höchstgericht das sagt oder wenn der internationale Gerichtshof in seinem Gutachten das festlegt, müsste das an und für sich, da gebe ich dir vollkommen recht, ausreichen. Ich sage, das ist klar, das ist die Pflicht. Wie es so oft ist, und da, wie gesagt, muss man auch dann wieder daran denken, wenn man Kinder hat und ihnen sagt, sie sollen das aufräumen, muss man dann zu jedem Einzelnen hingehen und sagen, du jetzt auch. Insofern ist dieses Urteil ganz konkret für Österreich, hat natürlich eine ganz andere Auswirkung, wenn Österreich konkret verurteilt wird und wenn noch einmal Fragen für die Europäische Union geklärt werden. Das heißt, es ist sozusagen ein noch einmal konkreteres darauf hinweisen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten das dann einzufordern. Und weil du sagst, es hat noch nie jemand oder bisher ist noch niemand verklagt worden. Ich glaube, das wird jetzt dann passieren. Also der Internationale Gerichtshof hat ein Gutachten erlassen, wo er ganz klar gesagt hat, das ist die völkerrechtliche, menschenrechtliche Pflicht. Und es gibt die Möglichkeit, dass Staaten einander verklagen. Und wie wir ja jetzt in den Medien gehört haben, strebt die Ukraine zum Beispiel an, Russland zu verklagen, wegen der ganzen CO2-Emissionen, die durch diesen völkerrechtlich nicht legitimierten Angriffskrieg entstanden sind. Das ist jetzt ein Beispiel. Das heißt, das wird kommen, weil die Rechtslage klar ist. Das, was wir rechtlich erarbeitet und gewonnen haben, war, das alles klarzustellen, dass das wirklich Rechte und Pflichten sind. Und das ist, wenn du so möchtest, noch relativ neu. Und jetzt kann man sagen, na, intelligenterweise wäre jetzt vorauseilender Gehorsam angesagt. Das wäre überhaupt sehr sinnvoll, weil Österreich ja im Moment nicht einmal in der Lage ist, die europäischen Ziele einzuhalten und weil dann nochmal Strafzahlungen drohen. Wenn man sich jetzt unsere momentane budgetäre Situation anschaut und schaut, wo das Geld überall fehlt, ich denke da besonders an den Gesundheitsbereich, an die Bildung, dann ist das natürlich wirklich dramatisch, wenn da noch mehr Geld fehlt. Und spannenderweise in dieser Situation, in der wir gerade sind, werden um die 5,7 Milliarden jedes Jahr in klimaschädliche Subventionen noch investiert. Das heißt, wir verlieren Geld, weil wir genau das fördern, wofür wir dann später jede Menge zahlen müssen. Das macht überhaupt keinen Sinn, ökonomisch nicht, grundrechtlich schon gar nicht. Also das sind so Dinge, wo auf die ich es runterbrechen möchte, weil es manchmal ein bisschen so suggeriert wird, der Wunsch ist, dass Österreich ein Vorzeigeland ist, dass wir die Besten sind. Und das ist halt ein bisschen viel verlangt, weil wir müssen unsere Wirtschaft schützen, wir müssen unsere Gesellschaft schützen, unsere Arbeitsplätze schützen. Ja, total d'accord, aber A, machen wir das nicht und B, sind wir kein Vorzeigeland, weil wir unsere Hausaufgaben nicht einmal die einfachsten machen. Und weil wir leider nicht in der Diskussion sind, wo wir uns um komplexe Spitzfindigkeiten unterhalten könnten. Das wäre sehr schön, weil dann wäre schon viel passiert. Und die Frage ist, das ist eine psychologische Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Warum ist so viel Widerstand da, die offensichtlichsten Dinge zu tun? Warum fehlt uns das kollektive Bewusstsein, dass das uns allen schadet? Oder warum glauben immer noch viele mächtige Gruppen, dass sie sich da rausnehmen können? Als ob das möglich wäre. Das ist irgendwie recht spannend, aber da bin ich die falsche Ansprechperson insofern.
Ja, wir müssen das eh nicht interpretieren, warum das so ist, aber es wird schon auch, also keine Ahnung, die aktuellerweise gerade Macht haben oder was zu verlieren haben, sind natürlich, wer auch immer das ist, ob Männer oder Frauen, immer daran interessiert, dass sich an diesem Status nach Möglichkeit nichts ändert.
Genau,
das
ja.
ist halt, glaube ich, eine kleine Binsenweisheit.
Und die spannende Sache ist natürlich auch, dass die Mehrheit da halt zu leise ist oft. Weil die Mehrheit ist nicht so reich und so einflussreich, dass sie unbedingt den Status quo erhalten sind. Also das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist halt das Traurige, was man ja sehr oft sieht, dass die Mehrheit da zu leise ist.
Ja, wobei möglicherweise hat auch der Aktivismus hier ein bisschen was von der Mehrheit weggenommen, also vom Verständnis der Mehrheit, weil ich glaube, die grüne Bewegung, überhaupt, dass sich die Grünen gegründet haben, waren ja ganz starke umweltpolitische Motive, die immer einen Konsens gesucht haben, dass alle mitkönnen. Ja? Also keine Ahnung, Heimburg oder Zwentendorf oder wie auch immer. Und die Aktionen in den letzten Jahren von der letzten Generation zum Beispiel haben aus meiner Sicht eher dafür gesorgt, dass die meisten Menschen gesagt haben, die gehen mir eigentlich nur auf die Nerven mit ihrer Kleberei und so.
Spannenderweise, letzte Generation hin und her sind immer noch 68% nach den letzten Studien der Menschen für aktiven Klimaschutz. Also da gibt es eine Mehrheit, die immer noch dafür ist, auch wenn sie vielleicht sagt, nein, wir wollen gerne in Ruhe in der Früh mit dem Auto in die Arbeit fahren. Also das finde ich ja spannend, dass das immer noch ist und dass die Zahlen scheinbar nach wie vor steigen, aber dass sich das noch nicht auswirkt auf den Druck, den die Politik verspüren muss, offensichtlich, um sich gegen Macht Lobbys zu widersetzen.
Ja, aber ich glaube, ungefähr genauso viele Menschen sind auch für eine vermögensbezogene Steuer auf Erbschaft und eben Vermögen. Und da gibt es auch keinen politischen Druck,
voll super. Das umzusetzen. Das finde ich super, dass du das erwähnst, weil das ist mir so ein Anliegen, diese Dinge zusammenzubringen. Also die Klimaschutz ist, oder klimaschädliches Verhalten ist schon ein Verhalten, das aus Privilegien entsteht. Und je reicher ich bin, umso höher ist mein Fußabdruck. Das heißt, umso mehr nehme ich mir, als was mir eigentlich zusteht. Und man muss diese Dinge schon gemeinsam denken. Also es ist nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung jedes zweite Wochenende irgendwo hinfliegt. Und es ist auch nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung dauernd mit dem Auto irgendwo hinfährt. Jetzt schon gar nicht. Es ist auch nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung mehrere Häuser besitzt, die geheizt werden. Also das ist schon ein Vermögens- und ein Gerechtigkeitsthema hier, was es sicher sehr schwierig macht. Und darum finde ich es sehr spannend, dass man sagt, die Mehrheit ist eigentlich dafür, dass die Schere weniger aufgeht, dass einfach jeder gleich viel Steuern zahlen soll. Das ist ja eigentlich ein bisschen das Prinzip oder beziehungsweise dass diese ganzen Steuerschlupflöcher nicht entstehen können und dass ich einfach einen bestimmten Anteil zahlen muss. Und das Spannende hier auch ist, wenn man über Vermögenssteuer redet, dann fühlen sich oft Menschen betroffen, die sagen, ich habe mein Leben lang gearbeitet und jetzt habe ich ein Haus und vielleicht eine Ferienwohnung und das will ich meinen Kindern vermachen. Das sind aber nicht die Superreichen. Das ist schon so auseinandergegangen, dass wir wirklich diese reichen 1%, also das muss man sich vorstellen, was die besitzen. Also wenn man sich an die Hochzeit von Jeff Bezos denkt, das haben vielleicht viele in Erinnerung. Dann habe ich mal gelesen, dass ihn das wahrscheinlich mit seinem Vermögen ca. 1000 Euro gekostet hat. Das ist der Reichtum, von dem wir reden. Und es gibt auch in Österreich sehr, sehr, sehr reiche Menschen. Die sollen einfach eine gewisse Steuer zahlen. Wenn der Erbe von Matisch jetzt 1% Steuer gezahlt hätten, wäre unsere Budgetlage was anderes. 1% Erbschaftssteuer. Also ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass sich die Mehrheit dann nicht wieder spalten lässt. Also da fühlt man sich jetzt zum Beispiel bei der Vermögensteuer, fühlen sich sehr, sehr viele von uns lustigerweise betroffen, die sind aber gar nicht gemeint. Und interessanterweise, wenn man dann zum Beispiel um Spenden fragt, dann fühlt sich wieder niemand betroffen, dass er reich wäre. Das ist so ein interessantes österreichisches Phänomen. Aber was ich, wie gesagt, sagen will, ist, dass man wirklich sieht, dass die Klimakrise ganz stark von wenigen privilegierten Staaten und auch von wenigen privilegierten Menschen sehr stark angefeuert wird. Das nicht heißt, dass nicht jeder von uns auch eine Verantwortung hat, aber dass es hier wirklich auch um Vermögens- und Verteilungsfragen geht, für die Mehrheit ist und dazu einfach sich zu wenig äußert. Vielleicht, weil wir uns da wieder dann spalten lassen als Mehrheit.
Okay, eine Verständnisfrage. Jetzt zur Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig, wer es nachschauen will. Was meinst du mit den 1000 Euro? Das habe ich nicht verstanden.
Als Äquivalent von seinem Vermögen. Also das war eine extrem teure Hochzeit. Ich weiß nicht, was es genau gekostet hat. Aber für sein Vermögen ist es sowas, wie wenn er ein paar tausend Euro dafür ausgegeben hätte. Ah, also eigentlich eine billige Hochzeit. Mhm, das wollte ich sagen.
Gut, danke schön.
Und das ist die Dimensionen, von denen wir hier reden. Also ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe es mir ganz lang überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe mich auch lang nicht damit befasst, weil sehr, sehr reiche Menschen wollen natürlich auch nicht, dass man sich mit ihrem Reichtum befasst. Also das ist jetzt nichts, wo man grundsätzlich sehr oft damit medial konfrontiert wird. Was ich sagen wollte, ist, wir reden hier von einem unvorstellbaren Reichtum. Und auch in Österreich gibt es einige wenige sehr, 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 sehr reiche Menschen. Und das sind nicht die Menschen, wenn wir von einer Vermögenssteuer reden, dann reden wir wirklich von einer Milliardensteuer. Da reden wir nicht davon, dass Menschen ihr hart erarbeitetes Eigenheim dann noch im Erbfall versteuern müssen, sondern da reden wir wirklich davon, dass wir sagen, da gibt es wirklich sehr, sehr reiche Menschen, die aufgrund auch gesellschaftlich-rechtlicher Strukturen, aber auch aufgrund der Gesetze eben im Erbfall gar keine Steuern zahlen müssen. Und spannenderweise gibt es ja auch den Fall in Deutschland, wo an und für sich eine Erbschaftssteuer anfällt, wenn man nicht rechtzeitig das irgendwie in Stiftungen unterbringt. Und das dürfte eine reiche Familie irgendwie nicht rechtzeitig geschafft haben. Und auf einmal waren da 4 Milliarden Steuern zu zahlen. Natürlich für die momentane Budgetlage auch in Deutschland einen riesen Unterschied macht. Also das sind die Dimensionen, von denen wir hier reden. Und was hat das mit der Klimakrise zu tun, dass da einfach oft die Dinge verrückt werden, damit die Menschen vielleicht in ihrer Mehrheitsmeinung gespalten werden. Und das dann das Problem hat, dass die Mehrheit zu Dingen, die sie eigentlich wünschen, schweigt.
Okay, ich möchte nochmal auch zu diesem Thema irgendwie kurz rauszoomen, weil ich das ganz spannend finde, so wie es eben Unterschiede auch in Österreich gibt, wer wie vermögend ist und wer welche Emissionen verursacht, gibt es das ja weltweit auch. Und weil du vorhin gesagt hast, es wird jetzt in Zukunft dazu kommen, dass Länder andere Länder verklagen. Und ist es dann wahrscheinlich, dass der, ich sage jetzt mal, globale Süden den globalen Norden verklagt, weil der globale Norden, und da gehört ja Europa auch dazu, viel mehr klimaschädliche Maßnahmen, Politik, was auch immer macht, als der globale Süden?
Das ist durchaus denkbar. Also das, was passiert ist, ist, dass der globale Süden, ganz konkret Vanuatu und ein paar von diesen Inseln, die einfach wissen, dass sie untergehen werden, dieses Gutachten vom Internationalen Gerichtshof angeregt haben. Und dieses Gutachten war einstimmig. Der Internationale Gerichtshof ist ein eher konservativer Gerichtshof und einstimmig gesagt, ja, es gibt eine rechtliche Verpflichtung und diese rechtliche Verpflichtung ist unterschiedlich, je nachdem, was meine historische Verantwortung ist. Und ja, wenn die Staaten nicht ausreichend das tun, was sie tun können, wenn sie nicht sorgfältig mit dem Problem umgehen, dann gibt es eine Möglichkeit, sie zu verklagen. Also das ist jetzt nicht der wilde Westen, sondern das ist einfach nur, da gibt es Rechte und diese Rechte sind einzuhalten. Und da muss ich mich einfach drum bemühen. Und dann wird man keinen Musterschüler verklagen. Also wenn ich jetzt in meinem Zimmer nicht Staub gewischt habe in jeder Ecke, wird das vielleicht nicht das Problem sein. Aber im Moment wird offenkundig nicht aufgeräumt. Die Investitionen in Öl und Gas und sogar teilweise in Kohle steigen wieder. Es fließen wieder sehr viele Gelder darin, weil man irgendwie da nicht loskommt von diesem Junkfood. Das sind die Probleme. Also auch da, und da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wovon reden wir hier? Und eben sehr oft wird dann dieses Bild suggeriert, na, wir bemühen uns eh und da wird jetzt was von uns abverlangt, was wir absolut nicht leisten können. Also das ist ja oft auch im österreichischen Diskurs so ein bisschen der Fall. Dabei fehlen die banalsten Dinge hier.
Ich habe ChatGPT gefragt, was denn die aktuellen Schäden, die wirtschaftlichen Schäden sind in Österreich aufgrund der Klimakrise. Und KI halluziniert ja ab und an ein bisschen, aber ausgespuckt, ich werde das jetzt von dir gegenchecken lassen, ausgespuckt hat die KI, dass bereits heute sind ca. 2 Milliarden Euro Schäden allein durch Erwärmung, Extremwetterbelastungen der Infrastruktur, gesundheitliche Folgen in Österreich. Da gibt es auch eine Quelle, weil da gibt es eine Studie der Uni Innsbruck. Und ohne Klimaschutz und Anpassung, hast du auch schon gesagt, können diese Kosten bis 2050 auf 10,8 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Also eine Verfünffachung. Und 2050 ist jetzt schon noch weit, aber so weit jetzt auch wieder nicht.
Leider nein.
Halluzination oder realistische Entwicklung?
Ich bin ja an und für sich nicht so ein Zahlenmensch. Also ich kann jetzt nicht die ganz konkreten Zahlen raus. Und es klingt sehr realistisch, vielleicht ist es sogar mehr. Mhm. Jetzt habe ich ganz kurz vergessen den Punkt, den ich wollte. Moment. Genau, das wollte ich sagen. Dass diese großen Summen, die sind ja bekannt und das ist ja auch ein großes Thema bei den Versicherungen. Ich war letztens auch auf einer Veranstaltung wieder und die Versicherer sagen, wir kommen in eine Situation, wo wir das nicht mehr versichern können oder wo auch die Situation, die wir jetzt haben mit dem Katastrophenfonds, das geht sich nicht mehr aus. Und die große Befürchtung, und das ist eben eine ökonomische Befürchtung, ist, wenn Versicherer nicht mehr in der Lage sind, das zu zahlen, dann hat das ja Situationen auf den ganzen Finanzmarkt. Also das ist ein riesiges wirtschaftliches Problem. Und deswegen ist auch dieses Framing von Klimaschützern als diese Menschen, die mit Birkenstock die Bäume umarmen, das ist nicht mehr adäquat, war es wahrscheinlich nie. Also das ist wirklich beinhartes ökonomisches Kalkül hier. Also ich muss mir wirklich überlegen, was ich da tue. Und das sind extreme Schäden und gleichzeitig noch einmal diese 5,7 Milliarden, die ich investiere, um das noch mehr anzuheizen. Und es ist nicht so, dass alles hoffnungslos ist. Also das ist ja auch manchmal so ein bisschen dieses, man hat dann das Gefühl, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, weil es bringt alles nichts mehr. Das stimmt ja nicht. Also wenn das Leben so einfach wäre, dass man sofort alles vorhersehen kann, wie sich alles entwickelt, wäre es auch unglaublich langweilig, aber es ist auch nicht realistisch. Das heißt, man kann noch ganz viel verändern und tun und man muss sich auch bewusst sein, dass jedes Zehntel Grad an Verschlechterung, weil wir hier von Kipppunkten reden, von Dingen, die dann komplett kippen können, ganz massive Auswirkungen haben können. Das heißt, es ist jetzt gerade umso wichtiger zu sagen, dass man das macht, was geht, und man wird auch Unterschiede, positive bemerken, vielleicht nicht jetzt sofort, aber sicher längerfristig. Aber da fehlt es vielleicht auch ein bisschen an diesem Gemeinschaftsdenken. Also das habe ich schon noch ein bisschen das Gefühl, so wir als Gemeinschaft, das betrifft alle, die jetzt leben, alle, die klein sind, alle, die noch dazukommen, dass da wirklich sehr, sehr viel zu bewahren ist. Und im Moment scheint es halt so, dass man sagt, ich merke, das System funktioniert nicht mehr. Und jetzt versuche ich alles, dieses System zu erhalten, und opfere alles Mögliche, Bildung, Gesundheitssystem, sonst irgendwas. Und irgendwann einmal wird das aber bröckeln. Es muss sich was ändern. Und es wäre schön, wenn man heute damit anfängt und nicht erst zuschaut, dass sich alles verschlimmert. Weil das hat natürlich für einzelne Menschen ganz große Auswirkungen. Und wir sitzen da alle in einem Boot. Also man kann sich da leider nicht rausnehmen. Und das ist ja das Spannende, dass sehr viele sehr reiche Menschen, weil wir auch vorher von denen gesprochen haben, die bauen sich ja ihre Bunker irgendwo und schauen, dass sie sich das so gut wie möglich absichern und haben da alle möglichen Systeme und haben aber dann trotzdem das Problem, dass sie am Ende ihrer langen Kette an Schutzüberlegungen, wie sie sich da rausnehmen können, auf den Punkt kommen, sie brauchen Sicherheitspersonal. Irgendwo, irgendeinem Punkt ist jeder von uns auf einen anderen Menschen angewiesen. Und das beste Investment, das wir alle für uns tun können, ist jetzt zu schauen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern und dass wir jetzt einfach anfangen, die Dinge zu tun, aufzuhören zu tun, die uns schädigen und die wir mal offenkundig stoppen können. Mhm. Und dann Schritt für Schritt für Schritt.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du ja schon eine Chance eben in den Gerichten und in dieser quasi wir haben jetzt Gewaltentrennung, und das heißt, dass manche sind für die Exekutive und die Judikative und die Legislative sind ja unterschiedliche Bereiche, und die alle gemeinsam steuern unsere Gesellschaften. Und weil du jetzt ja auch mit deinem Fall beim Europäischen Gerichtshof da jetzt da bist, hast du ja auch Vertrauen in diese Institution, dass die irgendwas Gutes machen. Und wenn es aber tatsächlich dann offenbar vielleicht nur über Gerichte geht, dass man Staaten dazu bringt, dass sie mit sonst verklagt werden, Strafzahlungen machen müssen und so weiter, dann ist ja die Position dieser Gerichte extrem wertvoll und gleichzeitig extrem bedroht. Und da würde ich dich jetzt noch um eine juristische Einschätzung bitten. Ich weiß schon, Österreich ist nicht die USA und die EU ist auch nicht die USA, aber was man in den USA schon gesehen hat, war, dass eine politische Regierung auch Höchstgerichte anders positionieren kann, besetzen kann, und dass 2022 das Abtreibungsrecht in den USA gekippt wurde, widerrufen wurde, hatte auch mit der Besetzung dieses Höchstgerichtes zu tun. Und genau, vielleicht kannst du noch mal irgendwie kurz sagen, wie sich die zusammensetzen und wer bestimmt, welche Menschen dort überhaupt sind und wie, wenn du das so musst nachdenken.
Deine Frage ist, wie das amerikanische Höchstgericht.
Nein, das amerikanische ist, glaube ich, weil der amerikanische Präsident einen sehr, sehr großen Einflussbereich hat. Der darf das besetzen und die sind dann ja auch auf Lebenszeit. Mhm. So. Und eben jetzt nochmal zurückkommen darauf, dass vielleicht bei den Gerichten in Zukunft, in den nächsten Jahren, extrem viel Wirkmacht entsteht.
Ja, ja.
Ist es natürlich spannend, und wer sind diese Menschen, die in den Höchstgerichten diese Urteile aussprechen, die diese Fälle priorisieren oder nicht priorisieren? Und nachdem es ja diese Gerichte mit ihren Urteilen so vielen Ländern und damit so vielen Politikern auf die Nerven gehen können oder die vielleicht sogar existenziell bedrohen können, weil so viele Strafzahlungen, dann bekommen diese Gerichte plötzlich eine andere
Bedeutung
und sind auch was, wo ich mir denke, keine Ahnung, da könnte Dan Brown einen Thriller drüber schreiben.
Das ist ein super Punkt. Also vielleicht das Erste aus meiner Sicht: der Rechtsstaat ist bedroht generell, weil er eben auch potenziell gefährlich ist, weil es halt einfach eine unabhängige Bastion ist, die in einem demokratischen System dann auch noch sehr viel Macht bekommen kann, vor allem wenn andere Teile auslassen. Und den muss man absolut natürlich schützen. Und der wird in Österreich auch angegriffen, das sieht man sehr oft. Einerseits im Diskurs, andererseits damit, dass er finanziell ausgehungert wird. Also wenn die Justiz zu wenig Geld hat, kann sie ihren Job nicht besonders gut machen. Generell, glaube ich, ist es ganz wichtig zu sagen, wir brauchen Institutionen, wir brauchen einen guten Verwaltungsapparat, auch wenn der manchmal sehr schwerfällig ist. Aber das ist das Gegenteil von Willkür. Und das schützt uns. Und Institutionen, die Gerichte, aber auch andere Institutionen, sind ein ganz großer Schutz einer Demokratie. Und den muss man wahren. Da gebe ich dir vollkommen recht, auch wenn das immer nur ein Teil einer funktionierenden Gesellschaft sein kann. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist zu schauen, dass eben Auswahlverfahren professionell stattfinden. Ich finde es dann gut, wenn eben, und auch das ist eine wichtige Rolle in einem demokratischen System, die Medien über die Dinge berichten. Das, was man im Moment sieht, ist, dass auch diese Institutionen lahmgelegt werden, weil nicht bestellt wird. Weil die Bundesregierung sehr lange gebraucht hat, um die Leitungsorgane zu bestellen, weil es in vielen entscheidenden Institutionen an Geld fehlt, entscheidenden Behörden oder auch im Bundesverwaltungsgericht, an die Leitung nicht bestellt wird, weil das nicht ernst genommen wird oder weil man versucht, sie so zu schwächen. Und das ist dann natürlich auch wichtig, wenn da ein medialer Druck ist. Man sagt, ihr müsst die Leute bestellen, das muss ein objektiv nachvollziehbares Auswahlverfahren sein. Ist man dann natürlich auch wieder bei der Kette ganz am Anfang. Ich brauche gute Leute, das heißt, ich brauche gut gebildete Menschen. Ich muss natürlich auch schauen, dass die Universitäten nicht ausgehungert werden, dass ich auch da wirklich Kader nachholen kann. Und ich glaube, wichtig ist auch, das ist auch immer sehr schwierig, wenn die Kollektivorgane geschützt sind. Also dass man sagt, man geht hier nicht sehr stark gegen Einzelpersonen vor und setzt sehr stark einzelne Personen unter Druck, sondern die entscheiden ja meistens in Senaten oder als Kollektiv. Und als solches sind sie auch zu schützen, auch eben, dass Menschen als Privatpersonen nicht einem sehr starken Druck ausgesetzt sind. Weil wenn ich brisante Entscheidungen treffe und dann um mein Privatleben fürchten muss, und das sieht man in anderen Prozessen auch, dann werden sich vielleicht manche Leute das auch nicht mehr antun wollen. Also da muss man wirklich das schützen und ernst nehmen. Und auch im Diskurs, was leider auch öfters passiert in letzter Zeit, ist, man muss und kann juristische Entscheidungen, gerichtliche Entscheidungen kritisieren. Aber man sollte das auf Basis von den Fakten machen. Und sehr oft passiert jetzt in unterschiedlichsten Bereichen, dass ohne ein Wissen des Prozesses, weil der Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dass die Gerichte als solche einfach kritisiert werden. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, der wichtigste Schutz ist tatsächlich finanzielle Ressourcen, damit die sich gut aufstellen können, damit sie auch dann wieder das Potenzial haben, hier starke Stimmen zu erheben und zu schauen, dass unabhängige Besetzungsprozesse auch wirklich zeitnah erfolgen. Was man sich grundsätzlich natürlich auch überlegen kann, das wäre aber eine Reform, dass man sagt, beim Verfassungsgerichtshof sollen die Leute vielleicht wirklich nur hauptberuflich dieses Amt übernehmen und nicht als ein Nebenamt, das es im Moment ist. Es ist sehr, sehr viel Arbeit zu tun. In manchen Ländern hat man Verfassungsrichter auch auf Zeit bestellt. Das hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, in jedem Fall ist es an sich ein Teil der Demokratie, der zu schützen ist und der im Moment sehr, sehr stark unter Angriff steht und eben auch ausgehungert werden soll. Und das ist sehr problematisch. Und das ist nicht nur die Höchstgerichte, denn sehr, sehr viel Arbeit passiert auf Behördenebene. Also das geht von Anfang an. Und das, was ich auch leider natürlich, was man bemerkt, ich bin auch selber in einer Behörde, bei der E-Kontrollen der Regulierungskommission, dass dann ganz, ganz viele auch Massenbeschwerden bei bestimmten Themen kommen, die jetzt unter anderem durch die KI viel schneller und viel einfacher gemacht werden können. Und dass die Institutionen mit Ressourcen ausgestattet werden müssen, dass sie nicht aufgrund dieser Fülle an Beschwerden lahmgelegt werden, denn wie gesagt, das ist das Gegenteil von Willkür. Das heißt, jedes muss natürlich irgendwie geprüft werden, ernst genommen werden und behandelt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben neben dem Gesundheitssystem und dem Bildungssystem eine riesige Baustelle. Und wie du richtig gesagt hast, ich glaube auch, dass sie eine immer tragendere Rolle bekommen, weil scheinbar die Politik in vielen Bereichen nicht den Mut hat, diese anfänglich unbequemen Entscheidungen zu treffen. Also wir sind sicher in einer Situation, wo man, wie soll ich sagen, wieder Gurtpflicht wie die Einführung der Gurtpflicht war wahrscheinlich leicht dagegen, aber es war auch ein massiver Eingriff. Mhm. Oder das Rauchverbot. Das sind Dinge, die haben Mut gebraucht und jetzt braucht es noch viel, viel mehr Mut. Und ich denke schon, auch das haben wir ja besprochen, dass dann die Mehrheit der Bevölkerung mitgehen wird, wenn es mal da ist. Mhm. Aber diesen Mut braucht es und leider ist das jetzt diese Situation, dass da die Gerichte eine sehr starke Rolle einnehmen müssen, aber sie können es alleine nicht lösen. Also das werden sie nie können, das ist auch nicht ihre Aufgabe.
Zwei Sachen dazu. Zum einen weiß ich immer noch nicht, wie die europäischen Höchstgerichte besetzt werden. Ich weiß jetzt, wie die österreichischen Höchstgerichte besetzt werden. Und zum anderen, das andere habe ich jetzt vergessen, aber weißt du?
Da gibt es Bewerbungsverfahren, die werden nominiert und je nachdem, ob ich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte habe oder den EuGH, werden die dann von auf Regierungsvorschlag bestellt. Aber da gibt es Auswahlverfahren, da gibt es Hearings, das funktioniert an und für sich sehr gut. Wie gesagt, das große Problem ist eben oft, dass es dann bei manchen anderen Gerichten, also gerade bei den nationalen, dass da die Nachbestellungen nicht gut funktionieren. Im Moment funktioniert, also nachdem das bei uns eine sehr starke Rolle über das Parlament funktioniert und nicht eben so wie in Amerika direkt über den Präsidenten, ist da ein sehr großer Schutz schon im System drinnen. Und das merkt man schon. Also ich meine, alle europäischen Staaten haben die Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger stark. Und das hat natürlich die Verfassungen und die Strukturen der Verfassungen sehr, sehr stark geprägt. Amerika hat in dieser Form überhaupt keine Verfassung. Die haben überhaupt nicht dieses Regularium, um mit diesen Situationen umgehen zu können. Da sind wir in Österreich viel, viel besser ausgestattet. Also da haben wir auch, wie wir ja schon mehrmals in unserer jüngeren Geschichte erleben durften, eine sehr, sehr gute Verfassung, die sehr, sehr viele Möglichkeiten hat und die auch dann Regularien vorsieht, dass man bestimmte Dinge wieder in den Griff kriegt. Aber in einer Debatte, wo auch Deregulierung eine große Rolle spielt, die natürlich auch immer wieder passieren muss, finde ich es auch ganz wichtig, wertzuschätzen, das, was wir haben. Und dass es manchmal dann zäh ist, aber das ist auch ein gewisser Schutz. Mhm. Wichtig ist nur, dass man es ernst nimmt.
Mhm. Danke. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch fragen wollte, nämlich weil du jetzt erzählt hast von deinem Job, dass so viel über KI, so eine Beschwerdeflut kommt.
Kommen wird, vermute ich. Ja.
Also hast du die jetzt noch nicht?
Die kommt teilweise. Also das sieht man immer mehr, dass das bei bestimmten kleinen Punkten kommt, dass das mit der KI geschrieben wurde und das kann man sich halt ausrechnen, weil da geht es oft um Massenbeschwerden und das taucht in unterschiedlichsten Bereichen immer mehr verstärkt auf, wo halt Menschen ohne Rechtsvertretung Beschwerden einbringen können und da schreiben sie sich halt dann mit der KI. Mhm. Dann geht es halt schneller und gibt es halt mehr.
Quasi dieses Lahmlegen über die Masse, das kann natürlich auch einen politisch motivierten Hintergrund haben. Das sage ich nicht, weil ich eine Verschwörungstheoretikerin bin, sondern weil ich von einer Extremismusforscherin in London weiß, dass die halt auch sich ganz stark mit Meta und auch mit dem ganzen Maga-Universum beschäftigen, von der Trump-Administration unfassbar viele Anträge auf Dokumenten einsehen, also unfassbar viele, sodass sie mir erzählt hat, dass sie ihren eigentlichen Job so gut wie fast gar nicht mehr nur an Randzeiten noch erledigen kann, weil sie von diesem Abarbeiten dieser ganzen Anträge so blockiert ist. Nicht nur sie, sondern alle in diesem Think Tank. Und das hat sich jetzt zumindest in der Prognose fast ein bisschen ähnlich angehört, obwohl ich das, also wie gesagt,
ich sehe das tatsächlich so. Also ich glaube, es ist ja auch eine sehr smarte Strategie. Also das Zumüllen, sagen wir dazu. Mhm. Und das ist eine reale Gefahr und das heißt, dass man Ressourcen braucht, um damit gut und demokratisch umgehen zu können. Da bin ich nicht die Expertin, was es da braucht. Da bin ich mir sicher, da gibt es Möglichkeiten und ich sehe es in Ansätzen und ich kann eins und eins zusammenzählen. So gut bin ich mit Zahlen. Also das ist logisch, dass das passieren wird und das ist logisch, dass man das verwenden kann. Mhm. Und da ist es halt eben wichtig, nicht zu lang hinterher zu hinken, weil das eine reale Bedrohung auch für unsere Institutionen sind, die wir jetzt gerade ganz, ganz dringend brauchen.
Mhm. Abschließend vielleicht noch zurückkommend auf Max. Der hat sich auf diese Reise eingelassen, jetzt mit dir. Momentan haben wir Winter, also es ist jetzt nicht heiß. Wie geht's ihm? Wie sieht sein Leben denn eigentlich aus, wenn er gerade nicht aufgrund der Hitze isoliert wird und kein gutes Leben mehr führen kann?
Also grundsätzlich ist es ja mein Mandant, den ich natürlich schon sehr gut kenne, aber sein gesamtes Privatleben auch
nein,
nicht.
Nein, nein, aber du,
aber ich also, ihn
aber
gestern
das spielt ja eine Rolle.
Ja klar, ich habe ihn gestern bei einer Veranstaltung getroffen am Abend, da war er bei einer Podiumsdiskussion, da war ich mit der Julia Shaw, das war sehr spannend, und mit dem Harald Frey, und er ist auch gekommen und hat bei einem Freund übernachtet, also er fährt auch immer wieder nach Wien, ihm ist Klimaschutz ein Anliegen und er versucht sich zu engagieren, wo er kann. Und er hat ihr gesagt, das ist, ich habe ihn gefragt gestern, wie geht's dir? Und er sagt, du, ist gut, jetzt wird's Winter. Also jetzt ist halt seine Zeit, wo er rausgehen kann, auch wenn es natürlich nicht so schön und so fein ist, aber das ist halt so.
Mhm. Aber das heißt, da kann er sich unter Anführungszeichen normal bewegen im gesellschaftlichen Leben und,
genau,
und
also
ist
meine,
nicht
er
so
ist,
eingeschränkt.
Er ist jetzt nicht der Läufer. Er hat schon natürlich eine gewisse motorische Einschränkung, aber er ist ohne Rollstuhl und ohne Krücken unterwegs.
Okay. Das ist vielleicht ganz interessant, das sich nochmal zu vergegenwärtigen. Ja. Was ist der Unterschied, ob man eben von dieser steigenden Hitze so beeinflusst ist oder eben nicht?
Voll, und eben auch die andere Geschichte, ich meine das Hochwasser in Niederösterreich. Also wenn ich auf einmal einen Kredit aufnehme und da ein Haus baue, in einem Gebiet, wo vielleicht nie ein Hochwasser war, und dann ist alles weg. Der Kredit bleibt ja. Also das sind schon Geschichten, die uns nachdenklich machen sollten. Und ich glaube, das kennen wir alle aus unserem Leben. Irgendwann einmal passiert einem was, wo man nie dachte, dass es einem passiert. Mhm. Also diese Geschichten, die man hört und dann jedes Mal zieht es einen so zusammen. Und, so, und irgendwann einmal hat man aber selber sowas in der einen oder anderen Form. Und wenn das Leben ist immer unsicher natürlich, es war immer schon so, aber wenn die Rahmenbedingungen wirklich unsicherer werden, wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich keinen sicheren Boden mehr, es ist immer so ein bisschen ein Erdbeben, dann wird jeder davon betroffen sein und dann betrifft es halt auch unseren Zusammenhalt. Also die Maya Angelou hat einmal was gesagt, so quasi, equal rights and justice are like air. Either we all have it or none of us has it. Mhm. Also wir hängen da alle mit drinnen und ich glaube, dieses Bewusstsein braucht es auch. Das ist eine sehr eigennützige Solidarität, wenn man so möchte.
Das also, ist ein schönes Ende, eine eigennützige Solidarität. Nein, es ist ja oft nicht so einfach, dieses Klimathema wieder ein bisschen aufzuwerten, weil es gefühlt ein bisschen so an den Rand gedrängt wurde. Ja. Und
CO2 sieht man nicht.
Ja, klar. Aber das Ozonloch sah man auch nicht jeden Tag und man konnte trotzdem sehr schnell was dagegen tun. Also es ist ja nicht so, dass es völlig unmöglich ist. Und ich glaube, technisch kann man mit der Klimakrise, kann man die Klimakrise schon bekämpfen. Es geht, glaube ich, wirklich eher ums Politische. Und insofern ist eigennützige Solidarität da ein guter Punkt noch. Michaela, vielen Dank, dass du da warst und uns erzählt hast, was ihr macht und wir Max und deine Ambitionen ein bisschen kennengelernt haben. Danke.
Danke für die spannenden Fragen und das Gespräch.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Ich stelle euch diesen Artikel von The Atlantic auch noch in die Shownotes. Das ist übrigens das Magazin, das auch für diesen Signal-Skandal vom US-Verteidigungsminister zuständig war, weil der Chefredakteur zufällig in diese Gruppe eingeladen wurde. Und das ist auch ein Magazin, das muss man irgendwie wissen, weil Medien in den USA, so viel gibt es ja nicht mehr, aber das wird ganz stark finanziert von der Witwe von Steve Jobs. Das zum Thema Atlantic und ich stelle euch die Geschichte dann noch dazu. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Liebe und Baba.